Bei den Austern kann man das so schön sehen. Also bei den Austern, das ist eben die Eisenbahn, die erst das ökologische Wissen möglich macht.
Hi, willkommen bei Ecologies, dem Podcast für Nachhaltigkeit und digitale Kultur. Schön, dass ihr wieder reinhört. In der heutigen Folge soll es darum gehen, in welchem Verhältnis eigentlich Politik und Ökologie zueinander stehen. Denn dass wir angesichts der Klimakrise, Naturzerstörung und den vielen anderen Problemen, die da draußen auf uns warten, politisch handeln müssen, das ist, glaube ich, oder hoffentlich gar keine Frage. Was aber in Frage steht, ist, ja, wie die Beziehung zwischen Politik und Ökologie eigentlich genau aussieht, wie sich zum Beispiel politische Ordnungsvorstellungen auf Naturbegriffe und Vorstellungen von Natürlichkeit berufen. Und umgekehrt ist auch der Begriff der Ökologie, deshalb heißt dieser Podcast Ecologies keineswegs mehr nur auf die Natur da draußen bezogen, sondern auch auf die vielen technischen Umwelten, in denen wir leben. Also der Begriff der Ökologie, die Ökologisierung unserer Gesellschaft ist auch ein Phänomen, worüber wir politisch nachdenken wollen und auch politisch nachdenken müssen. Klingt aufs erste Hören vielleicht vertrackt, ist es auch. Und für solche vertrackten und sehr begrifflichen, aber auch sehr konkreten Probleme holt man sich am besten Philosophinnen und Philosophen. Und das habe ich für diese Folge heute auch gemacht und spreche heute mit Leander Scholz, Philosoph und Autor aus Berlin. Viel Spaß bei der Folge. Leander, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Wir wollen heute über das Verhältnis von Politik und Ökologie sprechen, denn du hast ein ganz tolles, kleines Buch geschrieben, Die Regierung der Natur, mit dem Untertitel Ökologie und politische Ordnung. Und wie das zusammenhängt, das ist auch schon unser Einstieg. Du bist Philosoph und Autor, lebst in Berlin und hast dich viel mit dem Thema politische Ökologie beschäftigt. Deshalb freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Du schreibst ja in dem Buch, dass jede Politik gewissermaßen eine Naturvorstellung oder auch die Existenz einer Natur voraussetzt, also die sozusagen braucht, um ihre Ordnung zu begründen. Können wir da mal ein Stück reingehen?
Ja, also das ist eigentlich kein neues Phänomen, sondern man muss eigentlich sagen, ein sehr altes Phänomen, dass Natur und Politik eng zusammenhängen. Die Vorstellung, dass sich Menschen selbst bestimmen können, und zwar so, wie wir das unter dem Begriff der Autonomie fassen, ist ja relativ jung. Und in der klassischen Politikvorstellung, also in der antiken Vorstellung, ist die Natur eigentlich erstmal die Grundlage für jede Politik. Und zwar eine bestimmte Naturauffassung, nämlich, dass die Natur bestimmte Vorgaben macht, in deren Rahmen sich die Menschen überhaupt erst entfalten können. Das heißt, Politik ist eigentlich immer schon Verlängerung von Natur. Also es gibt sowas wie ein Setting, das kann natürlich unterschiedlich ausgelegt werden, aber eigentlich kann man sich nicht, wäre die moderne Vorstellung, dass man sich vollständig selbst bestimmt und der Mensch ein eigenes Wesen sogar bestimmt, völlig absurd für die antike Philosophie, sondern es gibt jedem Wesen wohnt eigentlich ein eigener Zweck inne. Das können belebte Wesen sein, unbelebte Wesen. Steine, Tiere und so auch den Menschen, auch den unterschiedlichen Geschlechtern wohnen bestimmte Zwecke. Man kann gegen diese Zwecke verstoßen, man kann sich anders verhalten, aber dafür zahlt man in der Regel einen Preis in der Antike. Das heißt, man muss sein Leben, seine Verwirklichung, seines Zweck innerhalb bestimmter Bahnen vervollständigen. Das ist eigentlich eine klassische Naturvorstellung, die hält sich auch in der christlichen Mittelalter durch. Die ist eigentlich sehr, sehr, auch bis ins 18., 19. Jahrhundert geht die eigentlich. Es gibt natürlich andere Naturvorstellungen, aber jede Politik ist eigentlich immer auch Naturpolitik. Und das wird erst abgebaut in dem Moment, wo man Natur eben viel stärker als veränderbar wahrnimmt, als mechanisch wahrnimmt, nicht mehr als in sich geordnet wahrnimmt, auch als zerstörbar wahrnimmt. Also Naturzerstörung ist eigentlich eine wichtige Voraussetzung gewissermaßen auch für die Selbstbestimmung des Menschen. Also dass man nicht mehr sich im Rahmen einer natürlichen Ordnung sieht, die irgendwie auch ewig ist. Ja, also was immer auch Ewigkeit bedeutet, aber sie ist erstmal gegeben. Also im Christentum sieht es dann anders aus, da kann die Welt untergehen, aber in der Antike eben nicht. Aber erst in dem Moment, wo eben die Eingriffe in der Natur so massiv sind, was wir auch natürlich heute als Naturzerstörung wahrnehmen würden, wird natürlich auch Freiheit erst möglich. Also das ist eigentlich eine auch von mir so eine dramatische Dialektik in gewisser Weise, dass auch die Naturzerstörung auch ein Erlebnis von Freiheit ist.
Klar, wenn die keine stabile Größe, kein stabiler Bezugspunkt mehr ist. Ne?
Und im 19. Jahrhundert, wo eigentlich auch dann eben diese ganze verschiedene, die ich jetzt sehr kurz natürlich zusammenfasse und die alle viel komplexer sind, wenn man ins Detail geht.
Ja, klar.
Aber wo all diese Voraussetzungen, diese Naturvoraussetzungen für das, was man als Politikbegriff kommen, eigentlich das erste Mal im 19. Jahrhundert in den Fluss. Das sind verschiedene Momente. Einmal auf wissenschaftlicher Ebene durch die Evolutionsbiologie, das erste Mal eben Natur nicht als ein irgendwie stabiler Garant für menschliches Leben wahrgenommen wird. Also es ist ein großer Fluss, es ist eben nicht mehr ein Wesenskosmos von bestimmten, wenn auch vielen, aber eben fixierten Wesen, sondern es ist ein Wesensfluss, die verändern sich. Es gibt einfach nur noch Populationen, im Grunde überhaupt keine Entitäten mehr. Und diese Populationen sind eigentlich in der ständigen Reproduktion begriffen. Und diese ständige Reproduktion verändert sich auch. Es gibt Mutationen, all das, was man eben mit Darwin verbindet. Das ist natürlich auch eine große Krise, weil das heißt ja plötzlich, wenn andere Lebewesen auftauchen und verschwinden und auch der Mensch aufgetaucht ist, dann kann er auch wieder verschwinden.
Okay, ja, wo wir bei der Endlichkeit und der Zerstörung und so weiter sind.
Quasi das Gegenmodell zum antiken Kosmos, der Ewigkeit garantierte. Und in dieser Ewigkeit hat der Mensch einen festen Platz. Mag prekär sein, weil er zwischen ganz oben und ganz unten irgendwo angesiedelt ist, aber er ist garantiert. Und unter evolutionsbiologischen Bedingungen ist das nicht mehr der Fall. Das ist die eine Sache, und die ganz praktische Sache ist natürlich, dass auch das Vertrauen in die Natur schwindet im 19. Jahrhundert. Und zwar auf einer ganz banalen Ebene, nämlich dem ungeheuren demografischen Wachstum. Die Menschen sich auf einmal so vermehren, dass nicht mehr garantiert ist, dass diese Menschenzahl auch ernährt werden kann. Ja, auch ein großer Vertrauensverlust. Dieser Vertrauensverlust besteht darin, dass die Natur es offensichtlich zulässt, dass sich eine bestimmte Art, in dem Fall die Menschen, so vermehren, dass sie ihre eigenen Existenz gefährdet.
Also auch da schon eine Reflexion über die Grenzen des Wachstums, die uns dann eigentlich erst später erreicht, ne?
Ja, genau. Das ist die Grenzen des Wachstums. Der berühmte Bericht über die Grenzen des Wachstums hat ja auch eine seiner Wurzeln in der demografischen Frage. Das ist ja nicht nur industrielles Wachstum mit den Grenzen des Wachstums, sondern es ist ja auch demografisches Wachstum. Das ist ja auch noch in dem Bericht sehr ausführlich. Das verschwindet erst in den 90er Jahren, dieses Thema mit dem demografischen Wachstum, weil das teilweise nicht mehr so politisch korrekt wahrgenommen wird, aber in den 70er Jahren ist das ganz, ganz prominent. Und die Ursprünge sind tatsächlich aber noch viel früher, nämlich am Ende des 19. Jahrhunderts, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo eben Europa, das ist eben nicht die, wie später, es ist dann die dritte Welt, die so bedrohlich wahrgenommen wird durch dieses Wachstum, aber im 19. Jahrhundert ist es ja Europa.
Ja.
Vor allen Dingen eben Deutschland, England, auch Frankreich, die dieses unglaubliche Wachstum haben. Aufgrund vor allen Dingen geringerer Säuglingssterblichkeit, also das ist eigentlich medizinischer Fortschritt, und dieser Fortschritt bringt ein großes Problem mit sich. Das ist natürlich auch eine dramatische Erfahrung, weil einerseits hat der Fortschritt Folgeprobleme, ja, die natürlich ist der medizinische, wird heute medizinische Fortschritt positiv gesehen, aber die Folgeprobleme, dieses Ungeheure innerhalb von wenigen, zwei, drei Generationen, dieses Wachstum, hat Folgeprobleme. Und das wiederum führt eben ja zu der großen industriellen Revolution innerhalb der Landwirtschaft. Also man muss diese große Menge ernähren, und fast alle politischen Lager, jetzt außer vielleicht den Konservativen, aber die Liberalen, die Sozialisten, sind natürlich für eine verschärfte Bewirtschaftung der Landwirtschaft und die großen und auch die chemische, die Düngerwirtschaft entsteht ja dann, um dieses Problem irgendwie in den Griff zu kriegen. Das heißt, man muss eigentlich die Natur dann auch noch weiter forcieren, weil die Natur nicht mehr das von selbst hergibt, um die Menschenzahl zu ernähren.
Okay. Damit wird die Natur auch in gewisser Weise als gestaltbar begriffen.
Genau, sie wird gestaltbar. Und das ist dieser ganze Zusammenhang, was ich meinte, es ist die Evolutionsbiologie, die das Vertrauen unterminiert, die natürlich auch Möglichkeiten, also man könnte ja auch sagen, klar, da wäre das ganz Neues zu denken möglich, aber eben das Vertrauen in die Stabilität. Und auf der praktischen Ebene ist eben das Vertrauen durch das Verhältnis zwischen Natur und Mensch in diesem Wachstum dieser einen Art und den Folgeproblemen ebenso zumindest gestört. So. Und damit ist eigentlich damit verändert sich eigentlich diese ganze alte Naturpolitik, wo Natur eigentlich irgendwie auch was Verlässliches, Vertrautes ist. Und natürlich gibt es das in der ganzen Moderne, dass man immer das Bedürfnis hat, das fängt bei Rousseau an, aber es geht ja bis in die 70er, 80er Jahre, dass man die heimelige Natur zurück will, in den Schoß der Natur. Also das ist natürlich, hat auch viel mit diesem Verlust des Vertrauens zu tun. Also dass man irgendwie diese Vorstellung hat, früher, wann immer auch dieses früher war, genau, ja, lebt man noch im Schoß, in der Geborgenheit unter der Natur. Und da ist irgendwie alles besser geregelt. Genau.
Und es verändert sich vor allen Dingen nicht. Ne? Man hat so einen festen Bezugspunkt, zu dem man zurückkehren könnte. Ich finde das ganz interessant, so der Faktor Zeit ist ja das, schreibst du auch in deinem Buch, der in die Natur sozusagen eingeführt wird durch die Evolutionsbiologie, durch Darwin, haben wir gerade gesagt, durch den industriellen Fortschritt. Und solche Dinge kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Also eine Gesellschaft oder eine Politik ohne Fortschrittsgedanken, der zu der Zeit eben erst auftritt. Ja.
Das heißt, eigentlich ist dieses Zurück zur Natur mit der modernen Gesellschaft nicht vereinbar. Das wissen natürlich die klugen Theoretiker und Ökologietheoretiker wissen das natürlich. Deswegen kommt dann eben auch nicht mehr Natur, auch wenn wir das gerne sagen, so zurück zur Natur und all diese Sachen, sondern es kommt dann Ökologie. Und das ist eben was anderes als Natur.
Und auch ein Begriff, der im 19. Jahrhundert beheimatet ist und eigentlich eher aus der Biologie stammt. Ne?
Genau, kommt auch aus der Evolutionsbiologie, entsteht schon sehr früh. Und Natur ist immer verbunden in der ganzen Geistesgeschichte, eben wie gesagt mit dem feststehenden Rahmen von so etwas ablesbar, einer ablesbaren Ordnung, einer Naturordnung. Mhm. Ökologie ist das aber nicht. Ökologie ist eigentlich wesentlich flexibler, beweglicher, ist eben viel, kommt im wissenschaftlichen Zukunft eben aus der Evolutionsbiologie. Das heißt, auch da gibt es keine feststehenden Entitäten, sondern eben auch Populationen, die sich wechselseitig einschränken, die sowas, das kennt man dann auch ganz früh, wird das sogenannte ökologische Gleichgewicht entdeckt, was eben nicht mehr da ist. Es gibt diese Tiere, sondern es gibt eine bestimmte Menge von Tiere, die dafür sorgen, dass eine andere Menge von Tiere nicht mehr wird. Das ist, könnte man sagen, ist mal verkürzt das ökologische Gleichgewicht. Ich kann das ganz an einem Beispiel, wo es entdeckt wurde, ist ganz früh. Dieses Beispiel ist nämlich deswegen so interessant, weil es deutlich macht, in welchem Kontext die Ökologie auf einmal auftaucht. Und zwar der Erste, der es formuliert ist, war der Naturforscher Carl August Möbius. Mhm. Und der hat eben sehr früh Austernbänke untersucht. Und er hat das deswegen gemacht, im Auftrag der preußischen Regierung in den 1870er Jahren. Hat das deswegen gemacht, weil die Auster plötzlich sehr begehrt war. Mhm. Über viele Jahrhunderte war die Auster eigentlich nur was für die Küstenbewohner.
So, die Auster Leute essen, ne? Für die Fische.
Genau, sie stirbt schnell, ne, kann nicht lange transportiert werden. Es war genau, war jetzt kein Luxusessen. Mit der Erfindung der Eisenbahn, und das ist der erste wichtige Punkt, der hier wichtig ist, mit der Erfindung der Eisenbahn wird die Auster plötzlich in Paris und auch Berlin, also die eigentlich keine Küstenstädte sind, aber durch die Eisenbahn auf einmal in der Nähe der Küste sind, wird die populär. Das heißt, die Auster wird total wird überfischt. Mhm. Das war auch damals schon Thema, tatsächlich auch das Überfischen. Und das fand man aber erst nicht besonders dramatisch, weil es lange Zeit die Vorstellung gab, je mehr man Tiere fängt, jagt, fischt, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass sie sich relativ schnell regenerieren. Mhm. Dann wurde die preußische Regierung, hatte aber das Bedürfnis, weil es eben eine starke Konkurrenz zwischen Berlin und Paris. Und die Franzosen hatten eben schon die künstliche Austernzucht erfunden. Also die teilkünstliche, muss man sagen. Also die wurden unterstützt, die Außenbänker, durch so Geräte. Und das klappte aber bei den deutschen Küsten nicht. Und Möbius war beauftragt, das jetzt irgendwie auch zu bewerkstelligen und erstmal zu untersuchen, man muss erstmal die Außenpopulation untersuchen. Und das Interessante, was er eben rausfand, ist, dass er hat ganz viele Untersuchungen dann gemacht, also über die Austernwirtschaft, so heißt auch sein berühmtes Buch. Und das Interessante war aber, warum er das ökologische Gleichgewicht entdeckt hat, dass die Austern, wenn sie überfischt werden, eben sich nicht regenerieren, sondern dass die Miesmuscheln ihren Platz einnehmen.
Die konkurrierende Population, die Oberhand gewinnt, ja.
Da sieht man das Prinzip der Ökologie, wie stark es eben von der Evolutionsbiologie herkommt. Es ist eben eine Population, Sie wird aus welchen Gründen dezimiert oder deren Lebensräume werden beschädigt. In dem Fall werden sie gefangen, einfach weggefischt. Und die Plätze, die regenerieren sich nicht. Auch wenn man die Austernbänke einfach jetzt mal in Ruhe lässt, regenerieren sie nicht wieder, weil die Plätze dann von den Miesmuscheln eingenommen werden. Daran hat er halt entdeckt, wenn man einen, und er nennt das Biozönose, also das Zusammenleben in einem bestimmten Lebensraum, in einem Biotop, hat eben extrem viele, also Biozönose heißt einfach nur Zusammenleben übersetzt aus dem Griechischen, Gemeinschaft, biologische Gemeinschaft. Wenn man einen Faktor davon verändert, eben zum Beispiel die Auslandpopulation dezimiert, verändert sich der gesamte Lebensraum. Mhm. Und daran hat er eben das ökologische Gleichgewicht formuliert. Und daran sieht man aber, und das ist entscheidend, das hat nichts mehr mit den alten Naturvorstellungen zu tun, dass es fixe Lebewesen gibt, die sich einfach reproduzieren. Das war natürlich den früheren auch schon klar, dass die sich irgendwie reproduzieren, aber das war eben statischer. Und jetzt ist es eben so, eine Gruppe bestimmt eigentlich den Platz der anderen Gruppe. Mhm. Nicht jeder hat ihre feste Platz, jede Gruppe von Lebewesen oder Entität, sondern es sind eben Kräfteverhältnisse. Das ist Ökologie und nicht mehr Natur in dem Sinne. Also kann sich alles verändern. Und das ist ja dann auch wieder ein großes Thema, Stabilität von Ökosystemen bis heute ja. Das Thema, müssen sie besonders divers sein, müssen sie besonders komplex sein, um vielfältige Antworten auf Störungen geben zu können, oder müssen sie besonders einfach sein, um alle möglichen Störungen überleben zu können. Aber es sind eben flexible Gebilde in sich. Sie bestehen eben immer aus sehr vielen Faktoren, die sich wechselseitig beeinflussen. Es ist keine irgendwie gegebene Ordnung mehr, sondern es ist eine Ordnung im Fluss. Das ist das Neue. Und das ist dann, was eben mit Möbius dann als wissenschaftliche Ökologie auftritt. Und das wird natürlich dann auch auf die Welt insgesamt, auf die Menschenwelt und das Verhältnis von Mensch und Natur übertragen. Das ist dann nicht mehr nur das kleine Biotop, also es werden Seen, natürlich Außenbänke und andere in der Forstwirtschaft. Es gibt schon länger ökologisches Wissen und so weiter. Aber das wird dann natürlich auch als ein Wissen. Jetzt kommen wir zur politischen Ökologie, als ein Wissen sozusagen, was man eben auch auf alles anwenden kann. Mhm. Also Ökologie ist eben nicht nur, es sind ja Prinzipien, also zum Beispiel eben Diversität oder Wechselwirkung. Es sind sozusagen Wissensbestände, muss man sagen, die zwar an bestimmten konkreten Problemen wie an dieser Auslandbank gewonnen werden, aber dann kann man sich fragen, was passiert ja dann auch? Ja, wie ist es eigentlich mit der Menschenwelt? Muss die auch nach ökologischen Prinzipien geordnet sein? Wie ist, heute spricht man zum Beispiel, wenn man sagt, irgendwie, diese Start-ups haben da ein bestimmtes Ökosystem. Das kommt natürlich alles von dieser Vorstellung her, dass es eben eigentlich nur noch Umweltbeziehungen gibt. Mhm. Ja, also vorher gab es Natur, die meistens in so einem Tableau von Arten und Unterarten geordnet wurde.
Mhm. Nach so Taxonomien, ne, wie so eine Art Setzkasten, wo alles so seinen Platz drin hat. Ja.
Und da kann man sich so großen Folianten sich das angucken und so. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch Beziehungen zwischen Lebewesen und Umwelt, zwischen Lebewesen und anderen Lebewesen. Also es gibt eigentlich nur noch Wechselwirkungen, könnte man sagen. Und dieses neue Beziehungswissen, das kann man natürlich auch auf andere Bereiche anwenden. Also man kann sich auch fragen, eben, was gibt es ja dann auch? Humanökologie, wie Menschenverhältnisse, Stadt und Umwelt, Stadt, Land und was weiß ich. Man kann eigentlich alle möglichen, aber man kann es auch komplett von der Natur lösen und auch sagen, wie gedeiht eben, wie gesagt, eine bestimmte technologische Entwicklung, welche Umweltbedingungen braucht die, um sich zu entwickeln. Und das ist deswegen interessant, weil es ein anderes Denken ist, was dann auch in den 70er Jahren ja eine große Hoffnung war, dass die Ökologie, so wie die Kybernetik oder andere Wissenschaften, eigentlich zu einer generellen Wissenschaft wurde, mit der man gewissermaßen Ordnungsprobleme lösen kann. Ja, also so wie man, sie löst dann eigentlich etwas ab, und das passiert eben auch, fängt an im 19. Jahrhundert, sie löst das ab, was vorher dominant war, und das war das, was man als politische Ökonomie begriffen hat. Mhm. Politische Ökonomie, die im 18. Jahrhundert entsteht und als Begriff, damit meint man eben klar, die ersten frühen Ökonomietheorien, aber meint vor allen Dingen, dass man gesellschaftliche Probleme ökonomisch beschreibt. Also zum Beispiel, was wir alle kennen, ist, dass man nicht mehr sagt, wie regiert man eigentlich am besten, indem man Gesetze erlässt, indem man eben vielleicht auch Disziplin oder Gewaltmaßnahmen erlässt, sondern nee, man regiert am besten, indem man die Menschen nach ihren Interessen regiert, also als ökonomische Subjekte behandelt, also Anreize, ne, was wir heute noch kennen.
Der Homo economicus, da haben wir schon die anthropologisch-ökonomische Definition, ne, bei Adam Smith und so weiter.
Genau, das war, also in der politischen Ökonomie geht es eben auch nicht nur um Ökonomie, sondern es geht auch darum, wie ordne ich diese Gesellschaft. Und das war das erste Mal, dass man dachte, ja, es ist besser, wenn alle Verhältnisse eigentlich nach Interessen, Anreizen, eben nach dem Menschenbild des Homo economicus geordnet sind, weil das konfliktloser ist. Die Leute dürfen egoistisch sein, sie sollen ihren Zielen nachstreben. Und wenn ich das sozusagen gut regel, dann gedeiht das Gemeinwesen. Und das ist das Wissen, jetzt auch sehr verknappt natürlich, das war das Wissen der politischen Ökonomie. Mhm. Und an die Stelle tritt eben im 19. Jahrhundert, fängt es zumindest an, im Ende des 19. Jahrhunderts mit dem ersten ökologischen Wissen die politische Ökologie. Also fragt man sich, wie muss ich das Gemeinwesen einrichten, so dass irgendwie sowas wie ein Gleichgewicht entsteht. Ne? So dass ich, da war oft das Bild des Gärtners. Mhm. Also der Gärtner, der sozusagen, der nicht mehr brutal irgendwie sagt, du anordnet oder das Gemeinwesen durchregiert, sondern der wachsen lässt, aber das Gewächs doch hier und da beschneidet und vielleicht neben ein anderes Gewächs setzen muss, damit es sich wechselseitig einhegt. Ja, also das ist die politische Ökologie, dass man das Gemeinwesen betrachtet nach Prinzipien der Ökologie.
Okay, aber beides eigentlich ein systemorientiertes Ordnungsdenken. Mich würde interessieren, wann gibt es da Gegenbewegungen sozusagen? Also wann rebellieren beispielsweise im 19. Jahrhundert die Frauen gegen Frauenbilder, die angeblich natürlich vorgegeben sind? Oder wann beginnt man vielleicht im 19. Jahrhundert auch über Naturzerstörung nachzudenken und über die negativen Effekte des Fortschritts? Kannst du das noch ein bisschen verorten?
Wenn ich das jetzt so zurückdatiere ins Ende des 19. Jahrhunderts, die politische Ökologie, dann ist das ein sehr kleines Feld damals. Ne? Das, was dominiert. Was dominiert, ist natürlich die industrielle Revolution. Und das sind die Anfänge, und das hat schon 100 Jahre gebraucht, bis es sozusagen zum wichtigen politischen Faktor geworden ist. Aber völlig zu Recht, gleichzeitig, also passiert, die sind ein bisschen, die funktionieren ein bisschen anders, auch die Anfänge sozusagen der Ökologiebewegung, der ersten Heimatschutzwende im Ende des 19. Jahrhunderts, die mindestens bis in die 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts sehr konservativ sind. Also die Ökologiebewegung, die frühe Ökologiebewegung, vor allem die des 20. Jahrhunderts, sind eigentlich anti-industrielle Bewegungen. Das heißt, was später natürlich auch noch eine Rolle spielt, das heißt, dass das Dominierende des 19. Jahrhunderts ist erstmal die Industrie, die Folgen dieser Industrie und natürlich auch die ersten Feststellungen, was es bedeutet. Aber die Umweltverschmutzung zeigt sich zunächst in der Landschaftsreform, also in der Industrialisierung der Landschaft. Und das führt eigentlich zu den ersten Gegenbewegungen. Mhm. Also das, was wir heute für völlig selbstverständlich halten, nämlich dass die Felder alle so rechteckig sind, nämlich dass sie für die Maschinen leichter zugänglich sind, das ist eigentlich das erste Erlebnis der landwirtschaftlichen Reform gewesen. Und das hat eben zu dem Gefühl geführt, dass die Landschaft zerstört wird. Also es ist eigentlich ein ästhetisches Erlebnis.
Interessant. Heute ja teilweise auch noch. Heute würden wir uns beschweren, dass Windräder auf den begradigten Feldern stehen, ne? Dass wir heute die Gegenbewegung.
Da ist Eindringen der Technik in so eine, eigentlich in diese alte, und da kommen wir nochmal zurück, eigentlich diese alten Naturbegriff. Der romantische Naturbegriff war natürlich eben, ist auch stark geprägt von dieser Vorstellung von Einheit, von einer harmonischen Einheit, also als Mensch und Tier, Mensch und Natur. Und da spielen natürlich auch, da spielen auch die Geschlechterrollen natürlich eine große Rolle. Auch das ist natürlich vorgeprägt, was Weiblichkeit ist, was Männlichkeit ist. Das lässt sich alles in diesem romantischen Bild eben klar bestimmen. Und die Technik dringt in diese Harmonie ein. Und das wird erlebt sowohl an Wasserkraftwerken als auch an industriellen Bauten als auch an den Abholzen von Hainen oder dem Begradigen von Straßen und Flüssen. Das ist alles schon Thema. Also alles sozusagen als Effizienzgewinn, was die Reformer natürlich als Effizienzgewinn verstehen, um eben auch die Menge der Menschen zu ernähren zu können. Daran entzündet sich eigentlich die erste sozusagen Ökobewegung. Und das sind hauptsächlich Städter.
Ah, interessant.
Das sind Städter, die aufs Land fahren, also die auch sich diese romantische Perspektive leichter aneignen können und Adlige. Weil die Adligen natürlich, das sind die großen Verlierer der Industrialisierung. Also die, weil nicht mehr eben das Territorium das Entscheidende ist, der Landbesitz das Entscheidende ist, wird noch eine Zeit lang wichtig bleiben, aber eben nicht mehr im Verhältnis zu den Produktionsmitteln. Also Industrielle werden dann auch einfach schlichtweg reicher als Adlige. Adlige versuchen sich auch damit neues symbolisches Kapital zu verschaffen, indem sie sich sozusagen für dieses oft sehr national geprägte Vorstellung eines intakten Landschaftsbildes einsetzen. Das ist ja bis heute noch so, dass Adlige gerne Weinberge und was so Eingüter für Nachhaltigkeit und das ist auch so eine
Landgüter,
sehr harmonische Vorstellung von Natur. Das widerspricht dieser ganzen industriellen natürlich Beherrschung von Natur. Darum geht es, sich zu befreien. Also die Frauenbewegung ist natürlich auf Seite der sozialistischen, der fortschrittlichen, der Naturzerstörer. Eine überwiegende, würde ich jetzt mal sagen, die Massenbewegungen sind nicht ökologisch in der Zeit. Die Massenbewegungen sind natürlich von diesem Fortschritt und Aussicht überhaupt diese Vorstellung, dass die Welt so massiv veränderbar ist. Also auch hier wieder eine zeitliche, eigentlich die offene Zukunft, was das relativ Neues ist im 19. Jahrhundert, dass die Zukunft wirklich offen ist. Und wenn man jetzt an die großen Industrieausstellungen und so weiter denkt im 19. Jahrhundert, das waren natürlich eigentlich die starken Momente. Aber die Ökologiebewegung ist eben entsteht natürlich gleichzeitig. Und ich sagte das ja eben schon mal bei den Austern kann man das so schön sehen. Also über den Austern, das ist eben die Eisenbahn, die erst das ökologische Wissen möglich macht.
Oder wie du ganz am Anfang sagtest, so diese Aufkündigung einer statischen Natur zugunsten einer dynamischen Natur und deren Zerstörbarkeit und deren Instabilität in gewisser Weise, dass es sozusagen ermöglicht menschliche Freiheit.
Genau.
Was würden wir heute antworten? Also was macht das heute mit unserem Bewusstsein? Wir verstehen uns ja immer noch als, auch wenn wir es vielleicht nicht mehr so sagen, aber fortschrittlich, progressiv, modern, frei. Und gleichzeitig haben wir jetzt den anderen absoluten Endpunkt und konkrete Klimaziele und konkrete Szenarien, wie das Ganze aussieht, wenn wir das nicht schaffen. Wie findet man sich mit sowas ab, beziehungsweise was macht das mit unserem Bewusstsein?
Ja, also das ist natürlich, klar, so geht die Geschichte gewissermaßen weiter. Die große Krise dieses Fortschrittsglaubens war dann natürlich, kam ja dann im 20. Jahrhundert, auch recht früh schon, dass eben, wenn die Bedingungen des eigenen Lebens vernichtet werden, dass das eben eine Krise ist, die tatsächlich eben die ganze, die ganze Kraft dieses Fortschritts, der im 19. Jahrhundert da war, eben den Boden entzieht. Und das ist natürlich auch die Depression, die sicherlich in den 70ern und vor allem aber in den 80er Jahren mit der ökologischen Krise auch verbunden war. Das hat sich, glaube ich, inzwischen wieder ein bisschen geändert, aber diese Infragestellung, auch natürlich durch den berühmten Bericht des Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, ist wahrscheinlich die massivste Zäsur, geschichtsphilosophisch könnte man sagen, in diesem Bereich, weil damit auf einmal eben der Mensch nicht aus seinem bis dahin sozusagen selbstgewählten Zentrum gewissermaßen gefallen ist.
Ja.
Und er war gezwungen, es würde immer, und das ist vielleicht auch das Neue, das immer mehr natürliche, jetzt kommt die Natur eigentlich zurück in diesen Diskurs, dadurch, dass immer mehr natürliche Faktoren Teil der Politik werden. Also fing an mit, sagen wir mal, in den 50er, 60er Jahren mit der Gewässerreinheit. dass man plötzlich feststellt, das ist jetzt ein Gut, was uns verloren gegangen ist. Das müssen wir wieder irgendwie herstellen. Das Gewässerreinheit, Luftreinheit im Ruhrgebiet, also ganz früh schon, 50er, 60er Jahre, bis heute natürlich dann Klimaschutz und so weiter. Also dass immer mehr Faktoren einer Natur, die man als beherrschbar wahrgenommen hat, die ja eben einem keine Vorschriften mehr macht, jetzt aber gewissermaßen als ökologischer Faktor in zahlreichen Momenten den politischen Raum erobert. Das ist, was diese neue Dialektik unter der politischen Ökologie, also die Natur verschwindet, aber sie kehrt zurück als Problem, sozusagen. Ja, sie verschwindet als Ordnungsrahmen mit der politischen Ökologie, also als fixierter Ordnungsrahmen, der uns Vorgaben macht, aber sie kehrt zurück als Problem. Und dadurch macht sie uns natürlich dennoch Vorgaben. Also in dem Sinne, dass wir eben das alles bedenken müssen, dass wir eben sicherstellen müssen, dass eben, dass man vielleicht heute eben nicht mehr zurück zur Natur, aber Lebensbedingungen reproduzieren können muss. Und ja, heute würde man ja, ich meine, es gibt natürlich auch in der Ökologiebewegung zahllose verschiedene Strömungen. Es gibt die einen, die da immer noch was konservieren wollen, die diese ganz klassische Vorstellung von Aufbewahrung haben. Und es gibt aber auch diejenigen, die sagen, nee, es geht gar nicht um einen bestimmten Naturzustand, sondern es geht einfach nur um bestimmte Lebensbedingungen in die Zukunft fortzuschreiben, was ja ein anderes Motiv ist.
Mhm. Oder gibt auch die technokratische Perspektive, die Probleme der Technik mit Technik zu lösen, ne, an vielen Stellen. Aber mit dieser Einschränkung, darauf will ich nochmal zurück, damit tun sich ja viele Leute sehr schwer. Und da gibt es auch gerade einen großen Gegendruck, einen großen Backlash. Hier und da vielleicht auch ein Abgesang auf den Peak, den das Thema Nachhaltigkeit mal hatte. Ne? Viele Leute wollen sich eben gerade nicht ihre Freiheit dadurch beschränken lassen, dass sie nicht mehr fliegen, weniger grillen, was auch immer dürfen. Ne? Da gibt es ja großen Aufschrei. Braucht man dann vielleicht, was braucht man? Neuen Freiheitsbegriff? Neues Fortschrittsversprechen, sagen ja auch einige Leute. Ne? Der Nachhaltigkeitsdiskurs ist gut im Verbieten und schlecht darin zu kommunizieren, wie die Zukunft anders aussehen kann. Was würdest du sagen?
Naja, da spiegelt sich halt in diesen Diskussionen spiegeln sich halt alle maßgeblichen Einflüsse des ökologischen Diskurses wider. Mhm. Dieser etwas stärker moralisch ausgerichtete ökologische Diskurs hat sehr viel mit den Lebensreformen Anfang des 20. Jahrhunderts zu tun. Mhm. Das waren eben Leute, die ein anderes Leben, einen anderen Lebenssinn sehen, wo eben gesagt wird, wir müssen uns weg von der Industriegesellschaft bewegen, hin zu postmateriellen, also schon sehr früh Ludwig Klages ist da ein ganz berühmter früher Theoretiker gewesen.
Ja, toll. Erzählst du auch in deinem Buch. So Kapitel für Kapitel kann man sich da auch nochmal, für unsere Hörerinnen und Hörer kann man sich da nochmal reinarbeiten. Auch, wie ich finde, das ist eine große Stärke, auch die Geschichte der Austernbank auch immer sehr gegenständlich und sehr erzählerisch und keineswegs so akademisch abstrakt, wie man das vielleicht von einem philosophischen Buch erwartet. Das so als kleine Side-Note. Genau, Ludwig Klages, auch einer der wichtigen Protagonisten.
Genau, der schon damals sozusagen schon in den 20er Jahren diese Vorstellung hatte, wir müssen eigentlich die menschliche Seele wieder entdecken und das geht eben nur über andere Naturbeziehungen und deswegen müssen wir ganz anders leben, gehört eben Teil der Lebensreformer und wir müssen uns eben verabschieden von diesem Materialismus. Das findet man heute in der Ökologiebewegung natürlich auch.
Ja.
Ganz starke Motive. Dann gibt es eben auch schon ganz früh eben diejenigen, die sagten, wir müssen das ökologische Wissen schafft es eigentlich, uns auch ein neues Verständnis von Technik zu bringen. Das gibt es natürlich heute auch, dass man gar nicht sagt, es gibt nicht die Technik, sondern es gibt verschiedene Stadien, Phasen von Technik. Und gerade können wir auch von der Natur lernen, andere technische Lösungen zu finden. Dass sich dadurch eben ein anderes Naturbild ergibt, dass es eben nicht auf der einen Seite Technik gibt, menschliche Technik, und die Natur ist technikfrei, sondern die Natur ist natürlich auch voller Techniken und die Natur ist schon technisch und man muss die Technik gar nicht so human denken, sondern eigentlich viel fließendere Übergänge zwischen Technik und Natur denken. Das scheint mir zum Beispiel ein enorm interessanter Diskurs zu sein, den ich spannender finde als die Lebensreformer, gebe ich zu.
Ja, geht mir ähnlich. Deshalb heißt der Podcast ja auch Ecologies, ne, um darauf abzuzielen, dass es noch viele Ökologien gibt, neben der nur vermeintlich natürlichen. Ja, interessant. Ja.
Und das hat sicherlich auch mit dem Diskurs des Anthropozän zu tun, dass diese, sagen wir mal, ökologische Modernisierung unter dem Stichwort der Ökologie zwischen der Naturwelt und der Menschenwelt eigentlich viel mehr Übergänge möglich sind. Mhm. Heute würde man ja sagen, genau das Beispiel, was du eben schon gebracht hast mit den Windrädern, das ist auch eine ästhetisch neue, dass man zum Beispiel in ökologischen Utopien, die können sehr technoid sein und ökologisch. Das wäre aber unter der klassischen Ökobewegung nicht möglich gewesen.
Ja, genau.
Da würde der kleine heimelige Bauernhof für die Einheit von Natur und Mensch stehen. Ja, der Bauern oder Ökobauernhof war lange Zeit sozusagen das Idealbild, dass dann wenige unentfremdete Arbeitsplätze, die Menschen leben mit sich gut und mit der Natur gut und produzieren nicht übermäßig viel. So, das war so ein bestimmtes Bild. Mhm. Und aber unter dem Bild sozusagen einer ökologischen Modernisierung würde man ja viel stärker verstehen, dass Natur und Technik, was auch in vielen Werbespots natürlich eine Rolle spielt, wenn man sich Werbespots zu E-Autos anguckt, fahren die immer noch durch die Uhr, aber es wirkt nicht mehr aggressiv.
Das stimmt. Machen da nicht mehr so viele störende Geräusche. Ja,
die Bretter nicht mehr so brutal, sondern es wirkt dann harmonischer. Ne? Also, dass da andere Bilder entstehen, wo tatsächlich Natur und Technik keine Gegensätze mehr sind, also wo es Übergänge gibt. Was das jetzt, was davon Kitsch und Realität und so, das will ich jetzt erstmal außen vor lassen, aber es verändert sich da eben auch die Ästhetik. Und das ist natürlich auch ein Kampf innerhalb der Ökobewegung. Und das, glaube ich, hat im Moment viel damit mit diesen, auch was du eben als Backlash bezeichnet hast. Die Frage ist, glaube ich, nicht so sehr, dass die Leute, die Mehrheit der Menschen, würde ich jetzt mal sagen, nicht wissen, dass wir in einem ökologischen Zeitalter leben. Mhm. Also, sondern ich glaube, die Frage ist vielmehr, welche Art von Ökologie sich durchsetzt momentan. Also es wird ja so gesagt, es ging jetzt um Ökologie oder Nicht-Ökologie, Klimaschutz oder Nicht-Klimaschutz. Klar, so wird das diskutiert, weil das immer solche Diskussionen sind.
Ja.
Ich glaube aber, der Hauptstrang ist im Moment sozusagen, welche mit diesen Streitigkeiten sind ja verschiedene philosophische Prinzipien verbunden. Und der Hauptstreit ist im Moment, welche sich davon durchsetzt.
Und du würdest sagen, mit einem durchlässigeren oder fluideren Verständnis und jenseits dieses starren Gegensatzes von Natur und Technologie, damit könnten wir heute eigentlich besser denken, besser handeln, besser unsere Lebenswelt beschreiben.
Sag mal so, es ist das, was ich am erfolgsversprechendsten sehe, jetzt global betrachtet, auch über verschiedene Kulturen hinweg, weil das Ganze hängt natürlich auch damit zusammen, mit Krisen natürlich dessen, was man westliche Moderne, als westliche Moderne beschreiben könnte und so weiter. Und die Ökologie könnte eben sozusagen, oder gibt es zumindest ja auch mal eine Hoffnung, dass es sozusagen auch ein transkulturelles Narrativ sein kann,
interessant,
eben verschiedene Naturen zusammenbinden kann. Und das kann, glaube ich, keine Ökologie sein, die sich als zurück, die aus dem Pool der Zurück zur Natur speist. Das kann ich kaum vorstellen.
Und die, wie du ja sagtest, auch sehr nationalistisch oder zumindest regional in einigen Teilen geprägt ist im 19. Jahrhundert, ne?
Genau, also der größte Teil zumindest der Ökologie bis in 50er, 60er Jahre war mindestens konservativ, teilweise auch eher rechts. Aber mein Vertrauen sozusagen, nicht, dass ich grundsätzlich optimistisch bin, aber mein Vertrauen kommt auch daher. Weil mit dieser Art von Ökologisierung, wie wir jetzt eben, die wir auch schon von Anfang an besprochen haben, eben auch bestimmte Ordnungsmuster verbunden sind. Also ich greife nochmal darauf zurück. Also wenn man zum Beispiel sagt, meinetwegen das Start-up kann sich in dieser oder jener Umgebung besonders gut entwickeln, oder ein anderes Beispiel sind auch aus dem Bildungsdiskurs, wo man sagt, in dieser Lernumgebung, dann sind damit ja auch bestimmte Vorstellung verbunden, dass man Ordnung produziert, nicht in dem Sinne aus Interessen, wie das bei der politischen Ökonomie wäre, sondern aus einem Gedeihen. Ja. Ziel ist es sozusagen, dass etwas gedeiht, dass man über die Steuerung der Umweltbeziehung etwas zu Positiven entwickeln kann. Also man nimmt nicht direkt Einfluss, ne? Also wenn man zum Beispiel sagt, in dieser Lernumgebung können Kinder besonders gut lernen. Dann sagt man nicht, meint man damit eben nicht Frontalunterricht, also unmittelbares Einwirken, sondern man schafft eine Umgebung, und diese Umgebung soll dazu führen, dass Kinder sich besonders gut entwickeln. Dieses Modell ist natürlich eher geeignet, auch sowas wie ein gemeinsames, also ein Rahmen abzugeben, in dem Menschen miteinander leben können. ohne zu starke normative Vorgaben. Während das andere ökologische Modell, was jetzt sehr moralisch argumentiert, was immer auch transportiert, bestimmte Einheitsvorstellungen von Natur und Mensch hat, das muss ja die anderen dazu bringen, genauso zu leben. Also wenn ich sage, eben dieser kleine Bauernhof ist das Idealmodell für mich, dann sage ich, alle, die nicht so leben, machen eigentlich was falsch. So. Das kann man in bestimmten kleinen Milieus so machen. Und wenn man das jetzt noch globaler hochskaliert, ja, dann kann man schlecht sagen, jetzt, wir haben jetzt bestimmte Vorstellungen von einem natürlichen Leben und wir müssen uns jetzt reduzieren, wir müssen jetzt Degrowth machen und ihr, meinetwegen, die jetzt im Schwellenland das erste Mal die bestimmte Form von Industrialisierung habt, müsst jetzt leider das hier abbrechen.
Auch problematisch.
Also, das ist auch noch unwahrscheinlicher, dass man daraus ein integratives, also es sei denn, man hat eben sehr viel Machtmittel, um das durchzusetzen. Und deswegen glaube ich, dass diese Art von ökologischer Erzählung jetzt auch auf so extrem starke Widerstände stößt, weil sie natürlich darauf angewiesen ist, moralische Verbindlichkeiten herzustellen, die eben auch zu Konflikten führen.
Und stattdessen würde es eher darum gehen, Lebenswelten zu gestalten und eine gewisse ökologische Sensibilität für das Gedeihen von Zusammenleben und so weiter zu haben.
Zumindest diese andere Tradition ermöglicht mehr, hat sozusagen mehr Raum, mehr Quellen dafür, nachzudenken, wie man Zusammenleben gestalten kann aus Ordnungsprinzipien heraus. Und dass das nötig ist für die Welt, das ist ja völlig, dass wir erleben ja gerade sozusagen den Niedergang einer bestimmten universalistischen Tradition, die sehr stark mit der UN verbunden war und mit dem Völkerrecht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das vorbei ist, aber die zumindest eine tiefgehende Krise sind. Und dass zum Beispiel die Ordnungsvorstellungen, die China hat, andere sind, also auch die globalen und auch die Friedensordnungsvorstellungen, andere sind, die mal aus einer westlichen Tradition kommen. So, und spätestens da muss man halt nachdenken, was sind eigentlich noch andere mögliche Quellen für Ordnungstraditionen, die jetzt auch mal über das Regionale hinausgehen. Am besten vielleicht sogar weltweit gehen können, also integrative. Und da glaube ich eben schon, dass die ökologische Tradition Dinge bereithält, Muster, Möglichkeiten. Also das Modell des ökologischen Gleichgewichts war ja immer auch ein Ordnungsmodell. Es sollte ja dafür sorgen, dass gewissermaßen verschiedene, also in der Vorstellung, Idealvorstellung zumindest, dass verschiedene Arten und Gattungen eben so nebeneinander existieren, dass keine die andere vollständig auslöscht. Allein das ist ja schon mal auch eine positive Ordnungsvorstellung. Daraus kann man, glaube ich, mehr gewinnen, sowas wie aus einer weltökologischen Perspektive, als aus der Vorstellung, dass eine Moral allen übergewölbt wird.
Hast du ein konkretes Beispiel oder ein konkretes politisches Projekt, was dich fasziniert? Sei es der Bürgerrat oder der Smart City Dialog, hatten wir auch mal im Podcast. Begegnen dir so kleine Dinge in deinem Alltag, wo du sagen würdest, das finde ich interessant, da findet Gestaltung von Zusammenleben auf eine Art und Weise statt, die irgendwie interessant ist.
Das kennt ja jeder vielleicht. Das sind ja kleinere, mich interessieren mehr so Hausgemeinschaften, die so sozusagen oder auf kommunaler Ebene.
Aber auch Hausgemeinschaften, wie du ja sagtest, ne? Es fängt ja im Kleinen hier und da auch an. Und das ist ja auch die nächste Lebensumwelt, ne? Mit der, wo auch ganz viel Konflikte und auch ganz viel politische Diskussionen aufkeimen.
Wirklich spannend, und das sehe ich jetzt gerade, vielleicht liegt es auch, dass gerade in Berlin, es ist irgendwie dieser Riesendiskurs zum Beispiel über den Müll gibt. Es ist total, ich meine, Berlin war nie die sauberste Stadt. Das ist, glaube ich, allen schon aufgefallen. Aber ich finde es total interessant, wie dieser Diskurs und wie einzelne Verhalten, als zum Beispiel wie in unserer Straße, in der ich lebe, wie solche einzelne extrem liebevoll so eine Baumscheibe pflegen. Andere sozusagen einfach ihren Müll daneben ab. Das ist so völlig existiert, so völlig nebeneinander. Dieses Nebeneinander. Also wie kann man aus diesem Nebeneinander, also man könnte jetzt sagen, klar, es ärgert Leute und jetzt muss man irgendwie stärker Ordnung schaffen. Und das ist das, was man sozusagen, das wäre die klassische sozusagen staatliche Angelegenheit. Man ruft das Ordnungsamt an und die machen das. Das ist auch völlig berechtigt, kann ich jeden verstehen, der es macht. Aber was mich auch interessiert ist, und das ist so diese Frage der Selbstorganisation, wie entstehen diese verschiedenen Ordnungsbereiche und was kann man tun, um die jetzt aber nicht von oben zu fördern, sondern durch sozusagen die Horizontale.
Hm, klar.
Also zum Beispiel, ne, man merkt zum Beispiel, dass tatsächlich, also Leute, die, es gibt solche, wenn Leute einen bestimmten Teil einer solchen Baumscheibe sehr gepflegt haben, gibt es weniger, gibt es ein bisschen Scham, da was reinzuwerfen.
Mhm. Ja, interessant.
Also man kann so anderes, wie soll ich das sagen? Man kann sozusagen anderes Verhalten, wie kann Verhalten auf der horizontalen Ebene anderes Verhalten beeinflussen?
Mhm.
Wie entsteht sozusagen aus dem einen Verhalten ein anderes Verhalten? Also unsere klassischen Ordnungsmuster sind natürlich immer mit Vorgaben, mit einer Übersichtsordnung geprägt. Also wir haben die Vorstellung, am besten ist es, wenn, sagen wir mal, klar ist, wo man was hinstellt und das ist vorgezeichnet und so weiter. Es gibt aber auch so dieses ganze Selbstorganisieren von Ordnung. Und die Ökologie ist natürlich ein klassisches Beispiel dafür. Das heißt jetzt nicht, dass man auf Gestaltungswillen, was mich interessieren würde genau, wäre, wie man auf solche politischen, sozialen Probleme, das wäre jetzt zu viel versprochen, das habe ich noch nicht gemacht, sozusagen philosophisch durchzudrehen. Wir haben auf solche sozialen, politischen Probleme, wie eben meinetwegen so ein Müllproblem, das Zusammenlebenproblem, wie man darauf ökologische Prinzipien anwenden kann. Das fände ich eine interessante Frage. Ich weiß nicht, ob das schon gemacht ist, aber das scheint mir zumindest produktiver. Ich glaube auch, das wird kommen, weil die Fähigkeit des Durchgreifens in komplexen Gesellschaften wie unseren wird ja immer geringer.
Mit den üblichen autoritären und problematischen Implikationen, die das hat. Ja.
Also es wünschten sich natürlich die Menschen zu allen möglichen Zeiten, dass jemand durchgreift und die Probleme löst. Das hat sich wahrscheinlich jeder schon mal, ich mir auch gewünscht, dass jemand mal kommt, das geht jetzt nicht und so. Ne? Also die Frage ist mal, wie weit man diesem Wunsch dann geht in der Realität. Aber gleichzeitig, Komplexität der Gesellschaft ist ja nicht geringer, sondern nimmt ja auch jetzt noch zu. Das ist ja nicht vorbei, sozusagen. Und das fände ich interessant, ob das nicht eigentlich die Sternstunde ist oder der nochmal ein neuer Take-off für ein ökologisches Wissen, mit dieser Komplexität umzugehen.
Super interessant, Lerner. Wir haben jetzt so viele Sachen, wir haben bei der Natur, wie wir sie da draußen kennen, begonnen. Wir haben gesehen, wie sich Ökologie als Begriff, als Paradigma ablöst, verselbstständigt zu so einer Art Denkmodell geworden ist. Und jetzt kommen wir sogar an bei der politischen Gestaltung, ne? Was man daraus für neue Ordnung, selbstorganisierte Ordnung irgendwie denken kann. Das ist total interessant. Ja, also vielen Dank dir, dass du uns diesen Überblick gegeben hast, dass wir miteinander gesprochen haben. Total gut. Mach's gut. Bis bald.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Ja, freut mich, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr wieder reingehört habt. Wir haben jetzt sicherlich alle irgendwie einen anderen Politikbegriff. Es wird nicht mehr das sein, was sich da nur in Parlamenten und bei Wahlen abspielt, sondern generell die Frage nach der Gestaltung unseres Zusammenlebens und auch unserer Lebenswelt, unserer natürlichen Umwelt und welche Beziehungen wir zu der haben. Interessant auch von Leander nochmal der Rückblick oder der weite Ausgriff darauf, wie sich dieses Verhältnis eigentlich gewandelt hat und ab wann Ökologie eigentlich ja zum Gegenstand politischer Kulturen, politischer Debatten wird. Und dann auch wieder die Frage, warum gerade Ökologie oder Ökologisierung vielleicht ein neues Paradigma für unsere Gesellschaft wird. Viele Fragen, viele Dinge, die man noch weiter drehen und weiter denken kann. Genau so soll es sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Macht's gut. Ciao.